Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Radio RTW. Die Beinhaare lang, die Trainingsstunden kurz und ein Lebensstil, gegen den eine Folge mitten im Leben wirkt, wie eine sechswöchige Ashwagandha-Kur. Wir melden uns zurück aus der kurzen Winterpause. Während in den letzten Wochen in meinen Nasennebenhöhlen mehr los war als im Blutpass von euer Lascano, blieb der Radsportzirkus erstaunlich ruhig. Wobei, eine Meldung gab's, die Schwarzgruppe beendet die Amerika-Wochen bei Lidl und schmeißt den Trek aus den obersten Regalen. Deutschland hat ein zweites Männer-Worldtour-Team. Ansonsten hat die UCI mit der Cross-Saison endlich ihr Metadon-Programm für Radsportfans auf Turkey gestartet, wobei mich die Rennen ohne Mathieu van der Poel und Co. noch nicht gänzlich weg vom Bahnhof und vor den Fernseher holen. Zum Glück sind mir Audioformate sowieso lieber, insbesondere wenn sie Deutschlands schönsten Mechaniker und Heidelbergs frechsten Intellektuellen beinhalten. So, jetzt geht's aber auch los. Radio RTW mit mir, Richard Weinsheimer.
Tobias Knab ist auch dabei.
Und Max Walscheid.
Ja, Männers, wie ist es euch? Schön, euch zu sehen. 3 Wochen Pause hier. Und eigentlich hat sich nichts verändert. Meine Nasennebenhöhlen sind immer noch leicht dicht und ihr seht immer noch genauso schön aus wie vor den Ferien.
Ja, ich hab ein bisschen schlechtes Gewissen, Richard. Weil ich hatte mir jetzt 3 Wochen lang was vorgenommen und ich habe es nicht getan.
Was?
Ja, du hast uns das letzte Mal so herrlich vorgestellt.
Ja, stimmt.
Und dann dachte ich, das spiegeln wir dir jetzt mal.
Mhm.
Und bis zur Aufnahme habe ich jetzt gehofft, vielleicht hat es der Tobi gemacht.
Nee, naja, so viel will ich euch also wert,
aber das kommt noch, das kommt noch.
Ja, okay.
Ja, das ist, das müssen wir uns noch gut aufheben. Da suchen wir uns einen richtig besonderen Anlass aus, mhm, und dann kommen wir da direkt mal um die Ecke und dann kannst du dich zurücklehnen am Anfang.
Ja, ich hatte jetzt auch überlegt, schreibe ich überhaupt ein Intro? Die Jungs, auf die kann man sich ja sicherlich verlassen, dass sie da mal was Schönes zusammengeschrieben haben. Aber dann habe ich mir gedacht, naja, so zuverlässig sind sie dann doch nicht.
Ja genau, ohne deine Zuverlässigkeit wären wir heute recht trüb in die Folge gestartet.
Ja, aber ich sag mal.
Aber so mit dem gewohnten kecken Witz.
Ja, aber kurz und knackig, damit es gleich losgehen kann. Wollen wir mal chronologisch reinstarten in unsere kurze Off-Zeit. Was ist denn bei euch so passiert? Was kann man denn, gab es irgendwas Berichtenswertes oder habt ihr einfach nur so ein trübes Haribo-Dasein gefristet auf der Couch?
Ich war motiviert zuzunehmen, dazu später vielleicht noch eine Auflösung. Hat nicht so gut geklappt. Ich hab auch extrem wenig Sport gemacht, also eine richtige Off-Season gemacht.
Mhm. Hast du dich jetzt mal erholt von dem ganzen Stress?
Hab ich mich jetzt mal erholt. Ich war tatsächlich gestern sogar fürs Crossrennen gemeldet, weil ich dachte irgendwie, ja, wir fahren alle da, aber ich bin auch nicht dann hingefahren, also ich habe dann 15 Euro gespendet.
Aber joggen warst du gestern, habe ich gesehen.
Wenn du hingefahren wärst, wäre ich auch hingefahren, weil ich habe gestern hier gesessen und habe gedacht, fahre ich jetzt hin oder nicht, und dann muss ich ehrlich sagen, als es nachmittags angefangen hat zu regnen, war ich gar nicht mal so traurig darüber, auf dem Sofa zu sitzen, aber ich habe echt noch drüber nachgedacht.
Echt? Also ich habe mich eigentlich in den Hintern gebissen, weil ich mir dachte, oh geil, im Regen wieder Crossfahren, das macht ja viel mehr Spaß als so eine trockene Wiese.
Also wenn ich jetzt mal festhalten darf, gestern am Crossrennen aneinander vorbeikommuniziert, bei meinem Intro aneinander vorbeikommuniziert, läuft bei euch beiden, oder so? Der direkte Draht, der steht.
Ja, da müssen wir noch.
Aber an der Stelle direkt mal Werbung für den Elektroland 24 Cross Cup. Gestern war der 2. Lauf in Herxheim und der 3. Lauf findet am 22.11. in Heidelberg statt. Ist auch sehr einsteigerfreundlich, der Kurs in Heidelberg. Einfach mal alle, die nicht sowieso in der Lizenzklasse am Start sind, alle vorbeikommen, in der Hobbyklasse melden, ist ein großer Spaß, kann ich nur sagen.
Ja, und als Student habe ich gesehen, kann man auch ein bisschen Geld sparen. Da gibt's Rabatt beim Startgeld.
Wahnsinn, da reise ich mit dem Deutschland-Ticket an, dann kriege ich noch rabattierten Start, da habe ich ja quasi.
Dann machst du noch Plus,
dann machst
du noch Preisgeld.
Ja, perfekt eigentlich. Ich glaube, du warst gestern joggen, habe ich gesehen. Wie kam es denn dazu, Mensch? Nehmen wir uns doch mal mit.
Nee, vorgestern.
Ach, vorgestern, ja, okay.
Ja, ich hab viel gefrickelt, auch in der Zeit. Ich habe für dich ein Winterrad aufgebaut.
Richtig,
und so.
Ja.
Und da ist mir die Situation hier in der Gartenlaube-Werkstatt über Kopf gestiegen.
Ja.
Und es haben sich zu viele Fahrräder hier angesammelt und zu wenig standen bei mir zu Hause. Und dann habe ich das Sportmachen mit einem Fahrrad zurückholen verbunden und bin 5 Kilometer hier ins Büro gejoggt.
Hast du Muskelkater?
Nee, geht.
Der Mann ist einfach wirklich die Ingelheimer Halbe aus dem Mai, also Ende Mai, die zündet noch nach.
Ja, es ging wirklich erstaunlich gut. Es hat auch geregnet, es war richtig Ekelwetter. Und gestern war ich auch mein typisches Sonntaggolfen, habe ich aber auch mit Fahrradfahren verbunden. Und da hat es auch richtig geschifft und ich dachte mir irgendwie, eigentlich macht das doch ganz Spaß, sogar im Regen. Ja.
Da muss ich ganz kurz einhaken zu deinen, wie sagt man, Commute-Trainingseinheiten. Und zwar war ich ja in Guangxi eine Woche, später dann dazu mehr. Und da hat mein Zimmernachbar, hatte vorher nicht so viel trainiert, sagen wir mal so. Und dann hat er mir seinen Training Peaks gezeigt. Muss ich das aus Anonymitätsgründen, kann ich leider nicht sagen, wer das war. Und da waren jetzt eben nicht so viele Trainingseinheiten eingeloggt, sag ich mal. Und auch gar nicht mal so lang. Aber es war ein Lauf eingeloggt. Und da hat er gesagt, ja, da habe ich mein Auto zur Autowäsche gebracht und bin ich heim gejoggt. Das waren 9 Minuten irgendwas.
Da frage ich mich, warum er das dann überhaupt einträgt.
Ja, er dachte so, alles ab 10 Minuten kann man eintragen. War dann der Lauf, der war dann aber leider weniger als 10. Waren so 2, und ein bisschen Kilometer, hat er dann mal schön hochgeladen.
Ja, das reicht dann aber auch. Habt ihr mitbekommen, es gab einen Sexfreispruch, während wir weg waren? Habt ihr mitbekommen?
Nee.
Nicht mitbekommen? Naja, Max, du hattest uns ja damals hier von der Triathletin Imogen Simmons erzählt und da gab es einen Sexfreispruch. Also die.
Weil ich habe auch komplett auf dem Schlauch gestanden.
Ja, also wollte ich jetzt einfach mal so.
An den Sexschamanen gedacht.
Wie bitte?
Ich habe die ganze Zeit an den Sexschamanen gedacht.
Ach nee, um den geht's nicht. Es geht um Imogen Simmons. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, die Schweizer Profi-Triathletin stand unter Dopingverdacht und hatte damals als Begründung angeführt, dass ihr Mann das Dopingmittel, auf das sie positiv getestet worden ist, einnimmt, um seine Hobbysportkarriere zu boosten. Und beim Geschlechtsakt habe sich das über die Haut übertragen und tatsächlich wurde das von den zuständigen Behörden akzeptiert als Ausrede. Und sie darf jetzt wieder starten. Und ist freigesprochen deswegen. Und ich fand das Wort Sexfreispruch extrem, hört sich einfach gut an, oder?
Guilty wegen Knattern.
Es ist wirklich so ein richtiger 14-jährigen Humor, aber holt mich einfach ab. Und ich sag mal so, ich bin ihm auch ziemlich sicher, also wenn man das jetzt mal eingibt, bei Google Suche, Sexfreispruch Triathletin, kommt auch direkt ganz oben Spiegel, Bild-Zeitung, Merkur, Sport1. Tag 24 und so weiter und so fort. Also das scheint auch die Boulevardpresse dieses Landes gänzlich in den Bann zu ziehen.
Wahnsinn.
Also was ich mir extrem witzig vorstelle, ich glaube, ich bin da jetzt nicht so 100% drin, aber da gibt es ja jetzt nicht so ein Gerichtsverfahren, wie man das so vor ordentlichen deutschen Gerichten kennt, wo dann da, weiß ich nicht, Richter, Staatsanwalt und Co. sitzen, sondern das ist ja dann eher so ein Vergleichsding und ich schätze mal, dass man da eher in einem Seminarraum sitzt, da in Lausanne, anstatt irgendwo vor hohem Gericht, aber ist jetzt alles ein bisschen vage. Mhm. Aber trotzdem finde ich es sehr witzig, wenn dann derjenige, der dann darüber entscheidet, sagt so, ja, im Dings hier wegen der Übertragung da, also.
Ja, was meint ihr, was ist die juristische Formulierung dafür? Also wie macht man das quasi so im Gerichtssaal, dass das...
Ich glaube, da gibt man einfach medizinische Begriffe, oder?
Ja, oder meinst du, dass da der Verteidiger steht dann, naja, da wurde ich hier mal ordentlich abgesext da und deswegen ist das, also das muss ja irgendwie vernünftig gewordet werden.
Ja gut, du musst halt schon sagen, dass das, also die Story ist ja so, dass es über das Sperma ihres Mannes kommen muss.
Ja. Ja, muss man dann schon.
Das muss er dann schon so ausformulieren, aber dann frage ich mich,
denkt ihr,
wie spielen da die Übertragungswege eine Rolle und wer hat das mal getestet?
Ja, das stimmt. Das muss ja auch irgendwie mal getestet worden sein.
Ich meine, du kannst ja nicht einfach sein, das ist so.
Da hat sich der zuständige Richter hat sich mal in den Feldtest begeben. Komm Leute, ich mach's. Oh, die Winterpause hat uns nicht gut getan. Da muss man sich erstmal feste räuspern hier. Ja gut, ich würde sagen, das Kapitel können wir auch wieder hinter uns lassen. Ich glaube, so viel Substanzielles haben wir dazu jetzt auch nicht beizutragen. Ich fand es war ganz, ganz gut.
Nee, aber es gibt ja dann immer diese üblichen Posts, sag ich mal, von potenziell Dopingverdächtigen. Also Lascano hat ja zum Beispiel auch gesagt, dass er unschuldig ist, dazu später mehr. Aber da wird sich da dann immer irgendwie gerechtfertigt. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann auch über so Posts nie so krass urteilen. Nicht, weil ich nicht selber clean wäre, sondern weil ich wirklich, also eine meiner Grundängste in meinem Leben ist, irgendeine Kontamination zu haben. Mhm. Und da lese ich mir dann immer so diese Posts durch und natürlich ist das jetzt sehr witzig und es klingt alles sehr, sehr abwegig mit dieser Übertragung und ich finde, es ist wirklich fair enough, darüber einen Witz zu machen, aber kann ja dann wohl auch sein. Also ich denke mal, wenn ihr da jetzt Recht gegeben wird, dann kann das ja wohl tatsächlich sein. Das ist dann auch nicht aus der Luft gegriffen. Aber trotzdem liest man das ja alles mit so einem Schmunzler. Und auch gerade, wenn man selber davon berichtet, dass man da ein intensives Tête-à-Tête hatte, wo es zur Übertragung kommt, dass ja, das dann in so einen seriösen Ich-bin-unschuldig-Post zu verpacken, ja, so ein Drahtseilakt, sag ich
ja,
mal.
Da können wir mal gucken, wie sie das löst. Man muss jetzt aber trotzdem, wo du es jetzt gerade schon angerissen hast, mal sagen, dass diese Mikromengen von bestimmten Dopingsubstanzen, die auch durch reinen Körperkontakt, ich glaube, da ist gerade so ein italienisches, so eine italienische Dopingsubstanz, die hatte, glaube ich, Yannick Sinners Physiotherapeut auch angeblich an den Händen, als er ihn da massiert hat. Das ist wirklich ein richtiges Problem, ne? Und die Dopingagenturen, die, die hinken da auch ziemlich hinterher, ihre, ja, da einen vernünftigen Umgang mitzufinden mit diesen Mikrodosen, weil die Testverfahren sind natürlich immer genauer geworden. Man kann mittlerweile irgendwie auf die 17. Nanokommastelle da irgendwie irgendwelche Substanzen nachweisen. Und ich sag mal so, da gab es jetzt ja in den letzten, ich würde sagen, ein, zwei Jahren diverse Fälle, die jetzt neben der gewissen Komik, die der Fall Simmons nicht entbehren kann, auch deutlich ernster irgendwie so gewesen sind. Und deswegen, also wenn sie wirklich unschuldig ist, freut mich das natürlich erstmal, dass dass das überhaupt geklappt hat.
Aber rechnet man nicht bei diesen ganzen Mikrodosen dann auch immer damit, dass man irgendwie ein Diuretikum genommen hat, also dass man das versucht hat zu verschleiern, dass halt der Wirkstoff nur noch so gering nachweisbar ist?
Ja, weil dann, also trotzdem ist es ja so, ich hab den Namen von der britischen Sportlerin vergessen. Muss ich mal ganz kurz googeln. Ja, ich habe den Namen gefunden, also Lizzie Banks ist es. Kann man sich auch mal ihren, also die hat einen Blog, also so eine kleine Website, und da ist dieser ganze Weg von ihr nachgezeichnet, wie sie quasi versucht, ihren Freispruch zu erwirken. Und dann zum Beispiel die nationale Anti-Doping-Agentur aus Großbritannien ist mittlerweile auf ihrer Seite und streitet mit ihr zusammen gegen die Welt-Anti-Doping-Agentur. Der Fall Michael Hessmann in Deutschland also hat ähnliche Parallelen dazu. Und es ist wirklich, also wenn man sich das durchliest, man braucht auf jeden Fall 3-4 Stunden, weil so lange ist der Blogartikel, da denkst du wirklich, du bist in so einem, ja weiß ich nicht, in so einem, in einem Film. Also mit irgendwelchen Verschwörungen und sonst irgendwas. Also es ist wirklich ziemlich verrückt. Wenn man mal nichts zu tun hat und ein paar Stunden über, kann man sich das mal durchlesen. Aber ganz so einfach und ganz so witzig ist das, glaube ich, vor allem für die Sportler und Sportlerinnen nicht immer mit der Problematik.
Ja, kann ich total nachvollziehen, ja. Also ich glaube jetzt auch hier bei Simmons zum Beispiel war da auch, also wurde da auch eine Haarprobe gemacht, wo man ja dann auch langfristig sozusagen nachweisen kann, war es jetzt alles nicht so gut vorbereitet, ehrlich gesagt, merke ich gerade, aber es war, glaube ich, ein Steroid, was sie genommen hat und dann eben bei ihrem, genau, ja, also sie war kontaminiert und in der Haarprobe von ihrem Mann war das dann auch nachweisbar und bei ihr nicht, aber ja, sind auf jeden Fall echt heikle Sachen. Habt ihr euch da mit Lascano ein bisschen beschäftigt, was da los war?
Ja, ich habe mir ein paar Artikel durchgelesen. Wir hatten auch, glaube ich, eine Hörermail bekommen, ob wir da mal ein bisschen drüber quatschen können. Ich meine, das wäre ja dann vor allem eine Frage an dich, der du ja den Blutpass dann seit 2015, Ende 2015, Anfang 2016 pflegst. Also ich glaube, ganz kurz zusammengefasst kann man sagen, dass euer Lascano Auffälligkeiten in dem Verlauf seines Blutpasses in den Jahren 2022, 2023 und ich glaube auch nochmal jetzt 2024 gefunden worden ist. Habe ich gleich mehrere Fragen zu, die sich dann so direkt bei mir auftun. Okay, warum werden Auffälligkeiten im Blutpass erst von 2022, 2023 erst jetzt detektiert? Genau, aber Max, vielleicht kannst du mal ganz kurz zusammenfassen, wie das überhaupt läuft mit dem Blutpass und was das genau ist.
Also ich muss ehrlich sagen, ich weiß auch gar nicht, wie das Dokument des Blutpasses konkret aussieht, weil ich es mir einfach noch nie angeguckt habe. Aber grundsätzlich ist es ja so, dass wir regelmäßig getestet werden und die Testergebnisse registriert und gesammelt werden. Und dann kann man sich das theoretisch über seine eigene Adams-Plattform, über das Adams-System haben wir auch schon mal geredet, wo man seine sogenannten Whereabouts führen muss, kann man das einsehen. Und aus der Summe der Messwerte ergibt sich dann der Blutpass. Und es ist auf jeden Fall gang und gäbe, dass man bei Transfers auch diese Werte mit seinem Team teilt. Also das ist, bin jetzt für verschiedene Teams gefahren und da ist es dann schon mehrfach vorgekommen, dass mein neuer Arbeitgeber mich drum gebeten hat, mir also diese Werte irgendwie freizugeben, und das habe ich dann auch getan. Und grundsätzlich geht's da ja bei dem Blutpass im Wesentlichen um das Verhältnis von neuen und alten Blutkörperchen, könnte man grob sagen, weil ohne da jetzt irgendwie im Detail drauf einzugehen, weil kann ich auch nicht, ist es so, dass sich dieses Verhältnis durch Blutdoping ändert, und wenn da Auffälligkeiten bestehen, wird das erstmal beobachtet und dann von einem Sachverständigen individuell geprüft, und wenn der Sachverständige zu dem Ergebnis kommt, dass diese Auffälligkeiten jetzt nicht durch natürliche Schwankungen zustande kommen können, also erstens hat man in seinem normalen Leben auch Schwankungen in diesen Werten, aber dann speziell auch durch Höhentraining zum Beispiel. Also wenn dieser Sachverständige zum Ergebnis kommt, dass das nicht normal ist und diese Erklärung wie Höhentraining oder Ruhephase, Wettkampfphase etc. nicht ausreichen, dann wird dieser Pass, also das ist jetzt wie gesagt nichts Physisches, sondern diese Werte werden dann an zwei weitere Experten gegeben, und wenn die drei der Meinung sind, dass das wohl verdächtig ist, dann wird dieser Prozess in Gang gebracht. Das bedeutet, in dem Moment, in dem das Ganze jetzt an die Öffentlichkeit kommt, ist da schon einiges passiert. Also ich glaube, das muss man sich so als Beobachter von außen mal vor Augen halten, dass da jetzt nicht die NADA, WADA, wer auch immer, einen da öffentlich an Pranger stellt, wenn man nicht der Meinung ist, dass da wohl was ist.
Ja, man muss ja auch dazu sagen, dass Lazcano jetzt seit dem 13.04., also seit Paris-Roubaix, auch kein Rennen mehr gefahren ist. Ich nehme an, dass da wahrscheinlich dann die erste Meldung bei...
Ja, also er war danach im Mai wohl noch im Trainingslager mit Red Bull Bohans Grohe, genau. Was aber jetzt auch so ein bisschen unbestätigte Info ist. Aber irgendwann um die Frühjahrszeit wird dann wohl die Meldung gekommen sein.
Ja, ich habe jetzt auch einen Artikel gelesen, also Movistar sagt wohl, sie wüssten, hätten nichts davon gewusst. Was ich interessant finde ist, das, was du gerade beschrieben hast, Max, dass die Teams ja dann eigentlich mit einem Transfer, also Lazcano ist ja von 2024 auf 25 von Movistar zu Red Bull gewechselt, dass da quasi nicht irgendwie das schon aufgefallen ist. Aber ansonsten ist der Fall natürlich jetzt auch für alle Beteiligten wie immer sehr, sehr viel mutmaßen, und man wird da jetzt dann einfach abwarten müssen, was dabei rauskommt.
Ja, ich kann mich noch in der Vergangenheit erinnern, ich habe gerade den Namen auch nochmal nachgeschlagen, ein kolumbianischer Fahrer von Team Sky, der hat auch Paris-Nizza gewonnen, Sergio Henao.
Oh ja.
Ich glaube, der wurde zweimal wegen der Sache auch tatsächlich suspendiert, aber auch immer wieder freigesprochen. Also ich glaube, diese Blutpasswerte werden auch beeinflusst durch Aufenthalt in der Höhe und so. Und der wurde meines Wissens immer wieder freigesprochen von diesen Abnormalitäten im Blutpass. Das hat sich dann mal erklären lassen. Aber der wurde ja wirklich im laufenden Rennbetrieb quasi ja gesperrt, wie so eine Schutzsperre. Und dann auch sogar von seinem Team direkt suspendiert, was halt jetzt bei der ganzen Sache echt super komisch ist, dass das so lange dauert. Bis da irgendwie öffentlich was kommuniziert wird.
Ja gut, aber da haben wir ja hier mit Spezi Hayo auch schon drüber gesprochen, beziehungsweise in der Folge, wo der Kontakt mit Hayo zustande gekommen ist. Das hat natürlich wahrscheinlich dann auch viel immer mit irgendwelchen Datenschutz- und Namensschutzgründen und sonst irgendwas zu tun. Also ich glaube, wenn da nicht irgendwas richtig dingfest ist, dann wirst du das wahrscheinlich auch nicht mehr veröffentlichen dürfen. Kann ich mir vorstellen.
Ja, wahrscheinlich.
Also, das.
Hayo übrigens mit geilem Style in der Van Almsick-Doku aufgetreten.
Alter, können wir da bitte mal ganz kurz drüber reden? Kontext: Franziska Van Almsick, die Schwimmerin, hat so eine Doku gemacht, und Hayo Seppelt ist einer der Experten, und er sieht wirklich aus wie Sherlock Holmes. Es ist so geil, Alter.
Aber ich muss sagen, ich bin ja wirklich auch jetzt so in jedem Dopingfall für 100% Transparenz, ne, weil sowas darf nicht sein und es muss geahndet werden und raus mit den Dopern, keine Frage. Aber ich habe mir dann auch gedacht, jetzt klar, Van Almsick aus der ehemaligen DDR und da gab es Staatsdoping und so weiter, aber wenn es gegen jemanden ja wirklich jetzt keinen Anhaltspunkt gibt, dann generell einfach einen Anti-Doping-Experten auftreten zu lassen, gibt dem Ganzen ja schon so ein Geschmäckle, oder?
Ja, und ich sag mal so, Hayos Aussagen geben mir dann auch immer schon so ein Geschmäckle. Also der setzt sich dann dahin mit der Detektivmütze an und dann, ja, also ich sag mal so, also es die Aussagen lassen sich, glaube ich, dann so zusammenfassen, im Zweifel für die Angeklagte, aber...
Es gibt Zweifel.
Ja, genau, es gibt Zweifel, also da...
Aber andere Frage, Tobi, hast du die Doku auch geguckt?
Ich glaube, ich habe sie angefangen, ich bin dann dabei irgendwann eingepennt.
Okay. Waren ja auch ein paar
Teile. Ich habe auch nur eine recht simple Frage, dann vielleicht eher an Richard, wenn du es gesehen hast. Und zwar, ich kenne Van Einsick ja altersbedingt nur als Ex-Athletin.
Mhm. Echt?
Und ja, also ich kann mich jetzt nicht dran erinnern, die schwimmen gesehen zu haben.
Gar nicht.
Also habe ich bestimmt, aber weiß ich nicht. Ich meine jetzt diese Glorious Zeiten da, Olympia Barcelona, da waren wir noch ein bisschen klein für.
Das ist korrekt,
Tobi, ja. Hat immer mit Pyrotechnik vorm Fernseher gesessen und dann schön Schwimmwettbewerbe geguckt, der alte Fisch.
Im Bayern-Trikot damals.
Ja, ja,
genau. Na, anyway. Und also mir ist natürlich die ganze Zeit bewusst gewesen, das ist so eine der größten deutschen Sportlerinnen ever, gibt mir so ein bisschen so Boris Becker-Vibes.
Mhm. Ja, auf jeden
so
Fall.
So Wimbledon Becker habe ich auch nie, also offensichtlich nicht live gesehen, aber da kennt man ja dann auch so die Bilder von, wie der da so in kurzer weißer Hose da so vorm Netz auf die Knie geht und so Sachen, also das kennt man ja dann passiv doch. Naja, also auf jeden Fall lange Rede, kurzer Sinn, ich habe so Van Einsick jetzt nicht eine, in Anführungsstrichen, aktive Sportfan-Beziehung.
Ja.
Aber wenn dann in der Doku die Rennen kommen, Alter, ich habe da voll mitgefiebert, ne?
Ja, klar. Das ist der Grund, weshalb ich Sportdokus gucke. Diese Wettkämpfe.
Und das hat mich komplett überrascht, weil, also es ist jetzt auch gar nicht so, dass ich bisher irgendwie gedacht hätte, so, wow, das ist ja irgendwie eine tolle Frau, muss ich mich mal näher mit beschäftigen. Aber als ich die da hab schwimmen sehen, dachte ich, Alter, ey, das holt mich ja hier voll ab.
Ja, und es hat mich halt die ganze Zeit komplett fertig gemacht, dass sie da ihre Olympiamedaille nicht kriegt, ey.
Ja.
Also das ist ja so beim Zugucken, weil wenn du nichts über die Karriere weißt, ist es ja sogar wirklich spannend, weil du weißt ja nicht, wie die Rennen ausgehen. Wenn du sie jetzt aktiv als Sportlerin verfolgt hättest, dann hättest du ja gewusst, wie vielte sie wird bei den einzelnen
Wettkämpfen. Ja, hat er dann im Endeffekt ein paar Medaillen gewonnen.
Ja, war auf jeden Fall einigermaßen erfolgreich. Ja, Maxi, willst du mal ein bisschen erzählen von deiner Offseason?
Ja, ich wollte dich gerade danach fragen, hör mal. Das ist ja, da ergänzen wir uns ja ganz prima.
Mensch, als ob wir das hier schon ein paar Mal gemacht hätten, du.
Meine Offseason war bisher recht ereignisreich, würde ich sagen. Also erstmal war eine Woche keine Offseason, da war ich noch in China. Da gibt es noch so verschiedene Freizeitaspekte, sag ich mal, aber sportlich lässt sich das sehr einfach zusammenfassen, weil meine Sprints waren da ehrlich gesagt nicht so geil. Ich war eigentlich ziemlich gut in Form, aber hat aus verschiedenen Gründen nicht so 100% gepasst. Das war ein bisschen enttäuschend, weil ich mir da schon vorgenommen hatte, nochmal mit Sieg oder mindestens Podium aus der Saison rauszugehen.
Erste Etappe hättest du deinen Teamkollegen folgen müssen.
Ja, hätte ich machen sollen, ja genau. Also erste Etappe, wer das nicht gesehen hat, hat es einen Ultramassensturz gegeben, wo ich direkt dahinter war und der erste Fahrer war, der, ich klopfe innerlich auf Holz, nicht auf die Fresse geflogen ist. Ich habe hinterher mit dem gestürzten, ich kann ihn nie auseinanderhalten, Rui oder Ivo Oliveira, einer von beiden von UAE. Und der hat dann mal auf seinem Tacho nachgeguckt und der Sturz war bei 70 km/h. Also auch, kann man sich jetzt mal vorstellen, so wie die Sprints inzwischen angeknallt werden. Da waren halt noch, ich würde sagen, so 600 Meter vor Ziel schon 70.
Ja, ist schon richtig räudig. Da geht einiges an Haut verloren.
War die Übersetzung trotzdem beschränkt dort beim Rennen?
Oder? Nee, genau. Also da hatten wir gar nicht mehr drüber geredet im Podcast, aber da gab es ja vorher noch so ein kleines Gerichtsurteil oder so ein Vergleichsurteil oder weiß ich genau, dass SRAM sich da gegen die UCI durchgesetzt hat, weil wir hatten es ja im Podcast eigentlich angeteasert, dass da die Übersetzung beschränkt werden sollte auf eine Entfaltung, die 54,11 entspricht. War dann letztendlich nicht der Fall und ich bin dann mit 58,11 gefahren.
Herrlich.
Herrlich.
Ja. ja, aber Tobi, genau wie du sagst, meine beiden Anfahrer haben eigentlich einen guten Weg gewählt. Ich dachte, das wäre zu lang, bin deshalb nicht hinterher gefahren, war auch im Endeffekt zu lang, also sie waren dann bei 300 Meter vor Ziel, hätte ich da im Wind gestanden, aber zumindest wäre ich nicht in den Sturz verwickelt gewesen. Ja, und danach, so wie Sprints halt sind. Aber anyway, wir haben die Gesamtwertung gewonnen, das war sehr geil und das hat auch wirklich Spaß gemacht, da nochmal seinen Teil beizutragen und dann im letzten Rennen des Jahres dann auch den Gesamtsieg zu verteidigen. Insofern hatten wir einen sehr, sehr guten letzten Abend und konnten das genießen. Das war so die erste Woche, seitdem wir nicht mehr gesprochen haben. Ja, in der zweiten Woche bin ich dann nahtlos von Nanning praktisch nach Neckarsulm geflogen.
Ist ein Aufstieg oder ein Abstieg städtetechnisch? Wie viele Einwohner hat Nanning? Ist das auch so eine chinesische Stadt, die man noch nie gehört hat, aber dann gleich irgendwie so 8 Millionen Einwohner oder so?
Also ich weiß nicht, wie viele Millionen es sind, aber es sind definitiv Millionen, ja.
Okay, also wenn jemand eine Dokumentation über dich gemacht hätte oder ein Buch hätte man geschrieben, Wahlscheid flog dann von Nanning ins beschauliche Neckarsulm.
Ja, richtig. Ja. Richtig, ja, beschauliche Neckarsulm, beziehungsweise ins noch beschaulichere Bad Wimpfen. Bad Wimpfen, sehr krass, ist halt so eine, ich hoffe mal, ich setze mich jetzt nicht in die Nesseln, aber ich würde sagen, es gehört noch zum Kraichgau. So ein sehr beschaulicher kleiner Ort mit einer schönen kleinen Altstadt. Und da sitzt das Lidl Headquarter mit nominell 1500 Mitarbeitern. Das ist ziemlich krass, dass es da, ja, wie sagt man so, ich hätte jetzt fast gesagt am Arsch der Heide, aber das sage ich natürlich nicht bei meinem neuen Arbeitgeber.
Du musst aufpassen.
Sieht das so aus wie bei Red Bull in Österreich? Dieses Headquarter? So, das sind so.
Ja, es sieht schon sehr futuristisch aus. Also, wer will mal bei Google Maps eingeben, ist auf jeden Fall sehr schön in die Landschaft integriert, finde ich. Und auch so ein spinnenartiger Bau mit so begrüntem Dach und so ist auf jeden Fall, ist eine Top-Sache. Ja, und da haben wir dann 5 Tage lang getestet und gesprochen und auch getrunken.
Ja, da habe ich ja einige sehr schöne Fotos erreicht. Ich sag mal so, also partytechnisch ist das Team Lidl Trek, glaube ich, gut aufgestellt für die nächste Saison. Da wurden die ersten Teambuilding-Maßnahmen wurden da getroffen und ja, da habe ich jetzt auch eine Frage direkt.
Auf jeden Fall zusammengeschweißt.
War das jetzt das erste Teamtreffen jetzt dann quasi in Baden-Württemberg? War das vorher in Amerika drüber, die Teamtreffen, als das Team?
Das war vorher in Amerika drüber.
So, weil da frage ich mich jetzt, ob ihr euch da so daneben benommen habt in der beschaulichen Altstadt, dass die Anwohner dann so zittern. Weißt du, dass der Lokalanzeiger, die asozialen Radsportler kommen wieder, so jedes Jahr irgendwie im November.
Ja, oder die haben das von Amerika nach Deutschland verlegt, weil in den USA die ganzen jungen Fahrer, so Tim Thorn-Teutenberg und so mit 21, da darfst du ja in Amerika noch kein Bier trinken.
Stimmt.
Weißt du, die werden ja immer alle jünger.
Ja, stimmt. Das kann natürlich auch ein Grund sein. Das haben sie mit Weitsicht gemacht.
Ich war zum Beispiel mit Albert Witten-Philipsen auf dem Zimmer.
Der ist doch erst 14, oder? Wie war das so?
Ja, 12.
Ja, 12 ist der, ne?
Nee, aber der
hat
ist
der
in
dich
der
gesiezt
Tat,
also, am Anfang, oder?
Also der könnte in der Tat, er könnte 12 Jahre jünger sein als ich. Wenn nicht sogar 13. Ich glaube, der ist 19 oder so.
Man kann auch nicht davon sprechen, er könnte dein Sohn sein, aber fast.
Ja, war fast, ja. Also ich sag mal so, früh pubertär und wenn das eine zum anderen gekommen wäre, dann hätte das sogar fast sein können.
Das war auch interessant, weil der hatte gar keinen Rasierer mit, weil da wächst noch überhaupt nichts. Deswegen hat der Max dann das beobachten können.
Ja, auf jeden Fall. Ja, es war wirklich ein sehr, sehr schönes Teamtreffen, muss ich sagen. Es war auch extrem gut organisiert. Mit externer Eventplanung und so weiter und wirklich, wirklich sehr, sehr schöner Stadtrallye, die dann durch Bad Wimpfen durchgeführt hat. Und insofern sind wir da jetzt stadtbekannt. Hier zum Beispiel, wie heißt der dänische Anders Mielke?
Ja,
der war zum Beispiel da.
Warum war der denn da?
Genau. Ja, hab ich auch nicht so 100% verstanden, aber der war da, um da so ein bisschen Content mit uns zu machen.
Also von Eurosport eingekauft? Also von Eurosport da gewesen oder vom Team eingekauft?
Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, der war von Lidl engagiert.
Ja, warum haben die uns denn nicht gefragt? Da hätte ich mal herrlich gerne da euch begleitet.
Das habe ich dann auch gedacht. Aber ich muss ehrlich sagen, bei Anders Mielke ist mir so ein Phänomen aufgefallen. Das hat jetzt mit dem Teamtreffen gar nichts zu tun. Aber der spricht ja sehr gut Englisch, aber jetzt nicht Englisch auf eine Art und Weise, dass man sagen würde so, wow, der hat in Großbritannien irgendwie studiert oder ist zur Schule gegangen oder sowas. Also nicht so native-mäßig.
Er spricht ein schönes halt dänisches Englisch, finde ich.
Richtig, ja. Und ich finde das so verblüffend, dass der es schafft, mit dem Englisch, was er spricht, so gut zu moderieren, wie er moderiert, weil das kann er ja wirklich 1A.
Perfekt. Also ich finde auch tatsächlich...
Ich würde jetzt halt ehrlich sagen, dass der, also es ist jetzt nicht, der hat keinen Wortschatz, wo ich jetzt sagen würde, so, das Wort kenne ich nicht, aber der macht das irgendwie so geschmeidig und natürlich, also der hat da wirklich ein richtig krasses Talent für.
Was aus der Hüfte geschossen, was sind eure Top 3 Wörter, die man früher so im englischen Aufsatz benutzt hat, um einigermaßen intellektuell zu klingen? Ich mache den Anfang, bei mir war es immer unfortunately.
Ja, unfortunately ist gut, literally.
Furthermore.
Oh ja. Furthermore ist top, ey. Das habe ich auch immer herrlich gern. Und dann musstest du immer dann so drei Sätze zurücklesen.
Wurde
und
nicht auch nach Anzahl Buchstaben abgerechnet manchmal? Und furthermore bringt natürlich richtig Punkte.
Ja, furthermore, unfortunately, aber auch.
Ja.
Das ist schon gut. Aber ich habe dann immer so drei Sätze zurückgelesen. Okay, was habe ich bei den letzten drei Sätzen am Anfang geschrieben? Dann habe ich immer so einen guten Mix aus den von uns gerade genannten. Und dann war da am Ende, stand da eine schöne 4-. Mein damaliger Englischlehrer, Grüße an Aribert Alsbach, guter Mann, der hat immer Schnupftabak geheizt im Unterricht. Das war doch einer von der alten Garde. Der hatte eine Taschenuhr. Und hat immer Schnupftabak geheizt. Naja,
der arbeitet jetzt mit Snooze, weil es einfach eine
wahrscheinlich. Handhabung. Nein, der war ein richtig geiler Typ, habe ich gerne gemocht. Der hat original, ich hatte Englisch mündliche Prüfung im Abitur. Und dann hat er nach der Prüfung zu mir gesagt, ja, Weinsheimer, Englisch kannst du nicht, aber labern kannst du, 10 Punkte. War nett, oder?
Stark.
Fand ich nett.
Ehrlich.
Ja, okay, zurück.
Ich find's krass, dass du dich noch an Vor- und Nachnamen erinnern kannst.
Ja, Junge, wenn jemand Aribert Alsbach heißt, dann muss man sich ja da wohl erinnern können.
Ja, okay, das ist wahrscheinlich auch sowas, da sagt man unter den Schülern immer beide Namen, weil es witziger.
Ja, 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 ja. Der ist auch immer im Anzug gekommen. Das war ein richtiger englischer Lord. Das war ein Top-Typ, war das. So, jetzt wieder zurück zu deinem Teamtreffen. Entschuldigung für den kleinen Ausflug.
Nee, war summa summarum top. Ich bin da auch medizinisch komplett durchgecheckt worden. Das fand ich ehrlich gesagt richtig gut. Also da wurde in den Mund geguckt, in die Augen, überall mal durchgecheckt und da habe ich mir dann auch mal einen jährlichen Zahnarztbesuch gespart.
Ernsthaft?
Den ich schon. Ja, das war schon gut.
Haben die deine
gut,
Krankenkassenkarte
ja.
durchgezogen?
Nee, war alles auf die da Schwarznacken.
Echt jetzt? Das finde ich aber richtig, aber warum haben die da einen Zahnarzt?
Ja, also es gibt ein Schwarz Medical Center, wo verschiedene Professionen unter einem Haus sind, also da gibt es auch eine Kinderheilkunde zum Beispiel, die jetzt für uns, ja vielleicht für Witten Philipsen, aber für mich nicht mehr so relevant ist. Oder eine Gynäkologie gibt's da auch, innere Medizin, Orthopädie und sowas. Das war dann sehr praktisch, da wurde ich dann einmal komplett durchgeschleust und ich kann sagen, scheckhaft gepflegter Körper.
Scheckhaft gepflegt, ja, das freut mich, dass du da nochmal...
Welches biologische Alter hast du?
Ja, das wird mir nicht gesagt, aber ich kann offiziell dieses Windspoiler an den Ohren-Projekt beenden, weil ich höre noch 1A, brauche ich gar nicht.
Ja, das ist perfekt, das finde ich schön, also zusammengefasst kann man sagen, du bist scheckhaft gepflegt und Albert Witten-Philipsen hat endlich die U7 geschafft, dann auch im Final. Ist er durchgekommen.
Der hat jetzt mal seinen Dreifachimpfstoff, hat er jetzt endlich mal gekriegt.
Ja, wobei wir machen uns jetzt über den lustig, aber der ist halt original die letzten 5 Saisonrennen da in Italien sowas von dermaßen rumgerast. Ne?
Der ist ultra stark.
Also
klar.
Würde mich jetzt aber wirklich mal interessieren, Max. Also klar, wenn er jetzt ein absolutes Arschloch wäre, könntest du das natürlich nicht sagen, aber mich würde interessieren, wie ist so ein Albert Witten-Philipsen, der ja schon jemand ist, auf den die Radsportwelt guckt, also der ist ja schon so ein kleiner Star, weil extrem jung, extrem gut, aber trotzdem ist er ja, wenn er jetzt zum Beispiel mit dir auf dem Zimmer ist, ein 19-Jähriger, der mit einem gestandenen Profi auf dem Zimmer ist. Ist der, also merkt man dem an, dass der selbstbewusst ist, ist der dann trotzdem zurückhaltend vom Typ her oder wie würdest du das beschreiben?
Ich weiß genau, was du meinst, ja. Also ich muss sagen, und das gilt für das komplette Teamtreffen, dass ich das extrem angenehm fand, dass diese übliche Hierarchie, von der du gerade sprichst, eigentlich so gar nicht stattgefunden hat.
Mhm.
Was aber mit Sicherheit auch damit zu tun gehabt hat, dass wir wirklich gar nicht auf dem Rad gesessen haben. Also abgesehen vom Belastungs-EKG sind wir kein Fahrrad gefahren. Und das kommt in der Regel immer erst raus, wenn man irgendwie so was Fahrradassoziiertes macht. Ich meine, klar, jetzt zum Beispiel Mats Pedersen ist mir sehr, sehr sympathisch. Ist aber auch, wegen Sympathie, aber der ist ein dominanter Charakter, weil er einfach ein Leader ist.
Ja.
Und klar merkst du das auch im Privatleben, aber überhaupt nicht auf eine unangenehme Art und Weise.
Mhm.
Und jetzt wurde es uns ja auch leicht gemacht, weil es war wirklich ein top organisiertes Teamtreffen, wo es praktisch keine Drucksituation gegeben hat, weil es ist jetzt auch noch so früh im Jahr, dass es noch kein Beef gibt, wer jetzt Tour de France fährt und wer nicht. Oder diese Sachen, sondern oder wo man schon ablesen kann, wer hat im Winter gut trainiert oder sowas, sondern es waren eigentlich alle ausgelassen, weil ein Drittel des Teams kam aus China, ein Drittel des Teams kam aus Japan und das letzte Drittel ist wahrscheinlich irgendwelche Rennen noch in Italien gefahren. Das heißt, alle waren auch froh, dass die Saison jetzt vorbei ist und deshalb hat das so gar nicht stattgefunden. Aber Witten Philipsen war auf dem Zimmer definitiv schüchtern eher, würde ich sagen. Okay. Aber ich muss auch sagen, wir haben wirklich nahezu, also außer zum Schlafen, haben wir jetzt keine Zeit auf dem Zimmer verbracht.
Ja, ja, okay. Ja, das ist ja dann, du hast ja dann auch die Aufgabe dann für den um 22 Uhr den Fernseher auszumachen und sowas von der Mutter bekommen. Und dann.
Nee, das war das erste Teamtreffen, bei dem ich über die Tage gesehen definitiv früher im Zimmer war als er.
Ah ja, okay. Ja. Ja, man wird nicht jünger, ne, Maximilian? Man wird nicht jünger.
Ich kam halt auch schon relativ, ich sag mal so, anzerstört aus China zurück.
Ja, okay. Ja, ich verstehe, was du meinst. I see what you did there, sagt man doch so schön.
Ja, richtig, ja.
Ja,
also. Naja, auf jeden Fall, ich hab das erste Mal, das erzähle ich noch zum Abschluss, habe ich eine Mass Bier geäxt und da habe ich mich bei diesen ganzen Oktoberfest-Videos, habe ich mich immer gefragt, also es ist ja verboten, ne, um Oktoberfest eine Mass zu äxen, da fliegt man dann aus dem Zelt raus. Mhm. Aber ich habe mich immer gefragt, so ein Liter, würde ich das wohl schaffen? Turns out, ich kann's.
Ja, Mensch, das ist doch ein Erfolg zum Ende der Saison. Hat in China nicht mit dem Etappensieg geklappt, aber mit der Mass Bier hat funktioniert. Also, weil es ist ja dann auch wichtig, als Deutscher in einem deutschen Team, da muss man natürlich auch das zeigen, wofür wir international bekannt sind. Ne?
Ja, ich meine, außer Schlagermusik, Autos, ein bisschen Fußball und Oktoberfest können wir ja nichts. Und dann muss ich dann in dem Bereich, der mir zugetraut wird, muss ich dann überzeugen. Hast du völlig recht.
Ja, finde ich aber gut, dass du dann auch entsprechend abgeliefert hast. Wie viele Deutsche habt ihr jetzt eigentlich im Team? Warte mal, Tim Thorn Teutenberg, Lennart Kemner, du und? Habe ich irgendwen vergessen? Nee, ne? Ihr drei. Da. Ja gut, das ist ja das Frauen-World-Tour-Team dann. Aber bei
ja,
den
die
Männern
waren auch alle dabei, oder?
Die waren auch dabei, ja genau. U23-Team war auch dabei.
Ah, okay.
U23-Team haben wir auch noch zwei. Benedikt Benz und Louis Leidert und die waren alle vor Ort.
Ja, okay. Ja, Max, und hast du dann jetzt die ganze Zeit einfach gar keinen Sport gemacht? Oder also wie hast du Offseason jetzt verbracht? Weil ich sag mal so, wir nehmen jetzt ja hier auch morgens um 7 auf, weil das Max hier muss gleich wieder in die Universität schön studieren hier. Ne, die Schulbank.
Junge, ich muss gleich ich gehe aktuell nicht ins Bergwerk der UCI, sondern ins Bergwerk der Uni Heidelberg. Und ich sag mal so, das ist mir weniger vertraut, ist mir das. Und das ist mir auch unangenehmer, ist mir das.
Ist dir das unangenehm, dahin zu gehen, weil du schon so alt bist oder was? Und die Leute da alle so 22
nee,
sind?
Ja. Ja, also glücklicherweise gibt's Podcast-Hörer in unserem Semester. Das heißt, ich werde da direkt warm aufgenommen.
Oh, das ist gut. Das ist liebe Grüße, seid lieb zum Max. Er ist nicht so schlau.
Ja,
wie
LG,
ihr.
LG. Nee, also ich hatte da einen witzigen Wandel und zwar, das war dann jetzt meine dritte Woche aus der Off-Season. Und in Bad Wimpfen hatte ich noch die Befürchtung, mit dem billigsten Auto der Fahrer zum Teamtreffen zu kommen.
Ist das ein Ding, auch wie bei den Fußballern? Weil da, kennt ihr diese Videos, wo diese Leute sich an den Eingang von den Trainingsstätten stellen und dann filmen, mit welchen Karren die dann kommen?
An der Sebener Straße werden die ganze Zeit irgendwelche Fahrradfahrer mittlerweile umgefahren.
Ja, 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 das ist herrlich, das Video.
Hast du die schon gesehen?
Nee, das habe ich nicht gesehen.
Ich weiß nicht, wer es
ja,
war.
Ja, da fährt halt ein Fußballer, fährt da raus mit seinem Auto und nimmt halt komplett der ankommenden Fahrradfahrerin die Vorfahrt. Tobi, erzähl du mal weiter.
Ja, mehr weiß ich auch nicht.
Und dann wird er direkt natürlich
ja,
online.
Ja gut, die fährt halt so fast rein und dann ist halt das, also das, der Witz ist halt, dass sie hatte Vorfahrt und der Autofahrer hätte gucken müssen. Weiß jetzt auch nicht mal, welcher Spieler das war. Und in den Kommentaren regen sich die Leute halt voll über die Fahrradfahrerin auf.
Ja, es ist
ja, die soll doch mal anhalten für den Millionär.
Ja, ist ja aber auch ein ja, aber wisst ihr, das finde ich auch immer so geil. Da kommen die dann mit den Autos auf die Trainingsgelände gefahren und da muss man ja wirklich mal sagen, also 80% der Fußballer fahren ja so richtige Arschlochautos, ne?
Du hattest doch mal die Theorie aufgestellt, dass Fußballspieler hier auch aus Mainz,
ja,
dass die, wenn sie mal haushoch verloren haben, vielleicht ein Zweitauto
ja,
haben
ey,
müssen,
pass auf.
Anstatt mit der goldenen G-Klasse
ja, pass auf.
Nach einem 6:0 hier in der Stadt rumzufahren.
Ey, das war wirklich so.
Als der größte Größe.
Und zwar, wir sind am letztes Jahr, haben wir Mainzer, ich rede jetzt mal hier von mir, weil ich bin ja auch hier mittlerweile Mainz 05, naja, ich würde sagen, mehr als Sympathisant schon. Und da war ich tatsächlich, glaube ich, sogar im Stadion gegen Bayern München und da haben wir sang- und klanglos 0:4 verloren. Und am nächsten Morgen bin ich nämlich hier ins Büro gefahren und da stand Philipp Mwene. Ich glaube, er ist rechts oder links außen bei Mainz, stand neben mir, also neben mir an der Ampel stand ein riesig fetter, goldener Mercedes G-Klasse. Und ich habe so nach rechts geguckt und da saß dann halt der Mwene drin. Und ich dachte mir so, weiß ich ja nicht, ob ich nach so einer 0:4 Pokalheimniederlage morgens mit der goldenen G-Klasse aus der Tür rollen würde oder ob ich mir da nicht so einen sympathischen Renault 306 oder sowas als Zweitwagen, weißt du? Kostet ja auch wenig.
Kann ich sehr gut nachvollziehen, Richard.
Ja, ne? Also muss ich das jetzt, müssen wir denn eigentlich piepen, den Fußballspielernamen, oder meinst du, ich werde da abgemahnt oder ist es so in Ordnung?
Ich glaube, es gibt ja diese Seite transfermarkt.de, da steht auch immer, welche Autos die fahren nebendran.
Ach so, ja, ja, dann ist ja perfekt. Naja, okay, Marc, also du hattest Angst.
Das steigert den Marktwert, weißt
ja,
du?
Ja, das stimmt. Du hattest Angst, dass du mit dem billigsten Auto zum Teamtreffen kommst, weil, aber richtig? Ich meine, Witten Philipsen hat ja noch gar keinen Führerschein, da musst du ja eigentlich keine Sorgen machen. Der Arme, ey, hoffentlich hört er das nicht.
Ja, wie finde ich jetzt den Weg zurück? Naja, also auf jeden Fall genau das, also das war der eine Teil der Geschichte und der andere Teil der Geschichte war, als ich dann hier in Heidelberg wieder war, hatte ich dann in der Unimensa Angst, mir das teuerste Essen zu nehmen. So zwischen den beiden Welten habe ich mich bewegt in den letzten Wochen.
Das ist interessant. Ich finde es interessant, dass du mit deinem Ferrari Maranello Angst hast, da das günstigste Auto zu haben, Max.
Ja, ja.
Das ist ja...
ja, also ich hatte die Wahl praktisch, womit ich anreise. Und dann habe ich überlegt, nehme ich die praktikable Variante oder die unpraktische, aber gute?
Ja.
Hab mich dann zum Glück für die praktikable entschieden, weil ich mir dachte so, ja, vielleicht gibt's da ja was. Und turns out, es gab einiges und die hätte ich mit der unpraktischen Variante, hätte ich die gar nicht nach Hause bekommen.
Ja, finde ich erstmal die gute Wahl. Und natürlich auch da, Max, du hast gerade eben gesagt, wir Deutschen, wir stehen für Bierechsen und für Understatement. Also da finde ich, wäre es auch nicht so gut gewesen, wenn du da, sag ich mal, mit der unpraktikablen Variante angereist wärst.
Ja, aber selbst damit hätte ich bei weitem, glaube ich, nicht das teuerste Auto in der Fahrerschaft. Naja.
Okay, ja gut. Also das heißt, du bist jetzt zurück an der Uni und studierst da im Winter wieder herrlich vor dich hin und hast da aufgehört zu trainieren, weil du hast mir irgendwann mal so ein völlig komisches Video von der Rolle geschickt abends. Und da wollte ich jetzt mal nachhorchen, ob du gar nicht mal deine Füßchen hochlegst oder ob da einfach fleißig weiter trainiert wird.
Nee, also ich habe tatsächlich in der letzten Woche praktisch jeden Tag irgendwas gemacht, nachdem ich nur eine Woche lang wirklich gar nichts gemacht habe. Und das liegt zum einen daran, dass ich jetzt hier mehrere Tage hintereinander dann nach Hause gekommen bin von der Uni und kopfmäßig, also ich kann es nicht anders sagen, so durchgebumst war, dass ich das auch einfach gerne gemacht habe und jetzt ohne den krassen Trainingsansatz. Und zum anderen ist es aber auch so, dass ich das dieses Jahr anders machen möchte als die letzten Jahre. Also ich habe wirklich auch schon Off-Seasons gehabt, wo ich komplett praktisch einen physischen Reset gemacht habe und extrem schlecht, mit extrem schlechter, also für Profi-Verhältnisse Form dann wieder gestartet habe. Und das würde ich dieses Jahr ehrlich gesagt gerne vermeiden, dass ich nicht so krass viel Form verliere, weil ich habe mir jetzt studienmäßig relativ viel über den Winter vorgenommen und da möchte ich jetzt ungern in so eine Situation kommen, wo ich praktisch so ein großes Defizit aufgebaut habe, dass ich da wieder ultra viel für machen muss, um da rauszukommen. Ist ja auch so ein bisschen so eine Sinnfrage, würde ich dann auch gerne die Frage mal an euch zurückgeben. Wie habt ihr das so gemacht während Leistungssportjahren, dass ihr eine Offseason wirklich komplett für 3-4 Wochen gar nichts gemacht habt oder auch immer noch ein bisschen was parallel praktisch zur Erhaltung?
Nee, ich war schon immer jemand, der 3-4 Wochen gar nichts gemacht hat. Also November war, glaube ich, immer der Stichtag, ne? Also
1. November.
Also 3. Meistens. Oktober irgendwie letztes Rennen und dann, also vorm 1. November habe ich nicht an irgendeinen Fahrer, also keine Ahnung, ich bin damit zu Uni gefahren, die 2 Minuten, aber mehr, oder Hochschule. Aber mehr habe ich auch nicht gemacht. Und mir ist dann trotzdem der Einstieg ins Training mit den Jahren und den Lebenskilometern immer leichter gefallen. Also man ist dann nicht mehr aus so einem Loch rausgekommen. Aber nee, ich habe schon richtig gerne das Rad mal richtig lange weggestellt. Das habe ich gut hingekriegt.
Ich habe immer relativ schnell, also ich habe immer Sport gemacht. Also ich bin sehr wenig Rad gefahren, aber ich bin immer... Zum Beispiel dann, ich hab zu Hause bei meinen Eltern ein altes Mountainbike stehen, da bin ich halt damit mal ab und an mal im Wald rumgefahren oder ich bin mal joggen gegangen eine halbe Stunde oder hab halt Krafttraining gemacht oder so. Aber ja, ist vielleicht auch eine ganz gute Überleitung. Also ich war ja in unseren letzten beiden Aufnahmen, war ich ja krank war jetzt insgesamt 4 Wochen eigentlich nicht richtig sportfähig. Also ich war erst 3 Wochen erkältet, auch schön mit Antibiotikum, dann wegen... Nasennebenhöhlenentzündung und so weiter und so fort. Und dann habe ich nochmal eine Erkältung draufgekriegt. Habe ab und an mal irgendwie so 1,5 Stunden auf dem Rad gesessen, als ich dachte, es geht wieder. Und da muss ich auch sagen, also mir fällt da einfach sauschnell die Decke auf den Kopf. Und ich fühle mich auch, das ist jetzt fast schon eine philosophische Frage, aber ich glaube, ich definiere mich dann wirklich so sehr über mein vermeintliches Sportler-Image-Dasein, also jetzt nicht in der Außendarstellung, sondern in meiner persönlichen Wahrnehmung, dass ich würde sagen, ich weiß nicht, ob das jetzt so sonderlich gesund ist, aber ich würde sagen, jetzt in den letzten 4 Wochen war mein Selbstwertgefühl auf jeden Fall niedriger als sonst. Einfach nur, weil ich keinen Sport machen konnte. Das finde ich schon krass.
Ja, aber ich glaube jetzt, also da würde ich auch 100% mitgehen in meiner eigenen Einschätzung von mir selber, aber ich glaube, dass es jetzt nicht nur Selbstwertgefühl ist, sondern auch, dass einem da hormonell was fehlt, oder?
Ja, wahrscheinlich schon. Also ich sag mal so, ne, immer wenn du Sport machst und wiederkommst, hast du ja auch Endorphinausschüttung und so weiter und so fort. Da wird schon dem Körper was fehlen, also auch von den Hormonen her. Glaube ich schon auch. Ja.
Also wir haben jetzt vor ein paar Tagen wirklich eine richtig gute E-Mail bekommen von dem Sportchef meines neuen Teams an alle Beteiligten im Team, wo wirklich so ein Katalog zusammengestellt war, wie man seine Offseason gestalten kann, wenn man möchte. Und das fand ich deshalb gut, weil die E-Mail gerade den jungen Fahrern, glaube ich, extrem den Druck genommen hat. Mhm. Weil ich glaube, jeder Leistungssportler kennt auch dieses Schuldgefühl, wenn man nicht trainiert und einfach nur zu Hause rumvegetiert und dass man auch diese Verpflichtung spürt, wieder irgendwie was zu machen, auch was Essen angeht. Und ich kann mir vorstellen, dass das für Leute, die das so nicht erfahren haben, dass das schon so essstörungs- und psychomäßig wirkt.
Habt ihr da dieses,
ist aber so?
Diese Aussage von Tosh van der Sande gelesen?
Nee.
Ich habe da auch so einen Instagram-Post mit so einer Zitatkachel. Der hat irgendwie gemeint, bei ihm war das dann irgendwann so krass mit dem ganzen Ernährungsding, dass er halt Familienanlässe abgesagt hat oder wenn er hingegangen ist, halt immer sein fertig abgewogenes Essen mitgebracht hat und das gegessen hat.
Das ist krass.
Muss man aber auch fairerweise sagen, also klar, also gibt es offensichtlich, weil war ja so, ist aber jetzt auch nicht jeder.
Nee. Also da muss man auch schon für irgendwie empfänglich sein.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Nee, aber anyway, also ich glaube, ihr kennt das ja auch, wenn man, was Ernährung angeht, was Bewegung angeht, dass man da auch so dieses Guilt-Gefühl hat und das wurde da in diesem Off-Season-Katalog auf jeden Fall auch genommen, so nach dem Motto, jetzt zum Beispiel Essen als soziale Verbindung sehen und weniger als Zweckerfüllung. Und das fand ich eigentlich sehr, sehr gut, weil inzwischen ist es jetzt, wie soll ich sagen, inzwischen entscheide ich das selber, wie ich das mache, aber auch nur, weil ich schon genügend Off-Seasons erlebt habe und ich muss auch sagen, dass ich auch schon nach mehreren Jahren in der World Tour, ich kann mich da zum Beispiel dran erinnern, als ich damals von Sunweb zu Kubeka gewechselt bin, Sunweb war ein sehr, sehr verschultes Team damals, das heutige Picnic-Post-NL-Team und Kubeka extrem freies Team, wie man ja selber so sein Training gestaltet hat und so weiter. Und damals hatte ich dann auch noch mit meinem Ex-Sunweb-Coach Kontakt, wie ich jetzt genau meine Offseason gestalte, weil ich mir halt auch unsicher war, so wie viel Pause kann ich mir denn gönnen? Weil damals habe ich auch wirklich die Pause mental gebraucht und hatte auch Bock drauf, nichts zu machen. Und das hat mir auf jeden Fall geholfen. Und insofern finde ich das auch gut, wenn man da junge Fahrer an die Hand nimmt, weil man muss ja immer ehrlich sagen, die Phase ist ja trotzdem aufs Jahr gesehen echt kurz und dann packt man auch noch oft irgendwelche Sachen rein, wo man ansonsten nicht zukommt. Also ich sage jetzt mal irgendwie sowas wie Weisheitszahnentfernung oder keine Ahnung, wenn du irgendwie ein Hautproblem hast oder Sitzprobleme oder sowas, das ist dann ganz oft so, dass sowas dann auch noch eine Offseason geregelt wird und dann ist die Zeit, in der du wirklich Quality Urlaub hast, auch echt relativ beschränkt.
War bei mir auch immer eine Dating-Hochphase. Also da habe ich dann schon immer versucht, so viele Dates wie möglich reinzupacken, weil da hat man ja dann in der Saison weniger Zeit drauf. Und
war trotzdem wie bei den Radrennen, sieglos seit 1996.
Ja, war nicht so sonderlich erfolgreich.
Da gab's ein Jahr des Wandels. Vorher war der Richard, auch immer nur so ein süßer kleiner Fatzke, aber dann plötzlich in dem einen Winter.
Eigentlich müssen wir uns über Richard jetzt auch mal, der hat sich die ganze Zeit hier über den Philipsen so lustig gemacht. Also ich kann mich noch in Sinn, Richard Weinsheimer, erstes Teamtrainingslager, noch fett mit Zahnspange.
Ja, stimmt. Ja, ist richtig. Ja, ich war ja auch noch im
Richtig. Da wurden auf jeden Fall im Sugar wurden da Hieß auch Sugar, oder?
Ja, es hieß Sugar. Da gab es herrlichen Long Island Iced Tea.
Ja, da wurde der ein oder andere Long Island damals verköstigt.
Ja, war lecker. Hat mir immer lecker geschmeckt, der Long Island Iced Tea im Sugar. Liebe Grüße.
Rückblickend bei solchen Sachen, damals fällt einem das ja nicht auf, ne? Aber wenn man damals da so picklig und pausbäckig rumgestanden hat, ne? Also kann ich mir überhaupt nicht mehr vorstellen.
Ja, ich glaube, du bist auch immer viel auf Money gegangen. Ich glaube, da wurde die Hälfte des Jahres Teambudget wurde da.
Ja, ja, genau. Das war damals beim Team Lotto Kernhaus immer so, dass der Teamchef das Jahresbudget genau beim ersten Teamtreffen in der Koblenzer Altstadt gelassen hat. Das war auf jeden Fall, aber das war sehr gut fürs Teambuilding, kann man sagen. Es waren immer schöne Abende.
Nächtliche Output-Aktion.
Ja, gab's tolle Geschichten. Ich habe noch eine Frage, und zwar war das bei mir in der Offseason auch immer so, habe ich jetzt dieses Jahr auch gemerkt, dass ich dann auf einmal gemerkt habe, oh krass, du entwickelst ja so langsam auch andere Interessen. Also es klingt jetzt auch komplett komisch, aber bei mir war das immer so, dass ich in der Offseason dann so nach einer Woche mich dabei ertappt habe, wie ich dann mal wieder irgendwie so geguckt habe, was ist denn gerade klamottentechnisch zum Beispiel so en vogue, und dann bin ich dann häufiger mal auch shoppen gegangen. Echt? Und
Richard, ja? ich hab vor wenigen Tagen meine allererste Zalando-Bestellung getätigt.
Ja, siehste?
Meines Lebens.
Ja, siehste, weil es ist dann nämlich, also das habe ich jetzt auch gemerkt in den 4 Wochen, wo ich jetzt keinen Sport machen konnte. Also, ich muss mal ein bisschen weiter ausholen. Ich bin ja aus der letzten Folge, bin ich ja mit der festen Überzeugung reingegangen, alles klar, nächste Woche gewinne ich den ersten Ultramarathon, ne? So, die Realität war dann Nasennebenhöhle dicht, ich da die ganze Zeit auf der Couch gehangen. Also
Zalando-Warenkorb, aber trotzdem voll mit.
Zalando-Warenkorb voll und jeden Tag da so eine Drecks-E-Mail bekommen. Hallo Richard, wir vermissen dich. Kauf uns doch endlich.
Ey, aber da muss ich mal sagen, ich fand die Response auf dieses Ultra-Ding, fand ich ziemlich krass. Also wie viele Leute beschäftigen sich damit, ey, das hätte ich nicht gedacht.
Wollte ich eigentlich auch noch am Ende des Podcasts sagen. Vielen, vielen, vielen Dank für diese ganzen Nachrichten. Also es scheint eine richtig geile Community zu sein, diese Ultraläufer. Ich habe so viele nette Nachrichten bekommen zu Rennvorschlägen, Trainingstipps. Wir haben auch ein paar Leute, die richtig gut sind unter unseren Hörern. Also liebe Grüße. Ich bleibe weiter dran, macht euch keine Sorgen. Ich habe mir auch ein paar Trailrunning-Schuhe sogar gekauft, aber sind bis jetzt noch nicht zum Einsatz gekommen, weil ich jetzt erst seit 2 Tagen wieder Sport machen kann. Aber ist der Moment wird auf jeden Fall kommen. So.
Und damit beackerst du jetzt die Feldwege rund um Worms oder was?
Nee, ich habe mir jetzt nämlich überlegt, ich werde jetzt, ich war ja schon 2-mal wieder 1 Stunde laufen, das ging auch noch relativ gut. Ich werde jetzt mal öfter einfach so, ich wohne ja nicht weit vom Pfälzerwald entfernt und da werde ich mich jetzt das erste Mal für einen Lauf einfach mal ins Auto setzen und dann mal 20 Minuten da so in die
Alter,
Richtung
was?
Fahren.
Echt?
Ja doch, das mache ich jetzt, habe ich Bock drauf und dann werde ich da mal so rumlaufen.
Sowas hast du fürs Radfahren noch nie investiert.
Ja.
Natürlich.
Also mir sind Leute auch immer ein bisschen suspekt, die ihren Hund zum Gassi gehen halt ins Auto setzen.
Ja, das geht nicht.
Das finde ich so krass.
Geht nicht. Ja, aber ich
aber das doch, wie, also Moment. Tobi, du meinst, dass man irgendwo hinfährt und von da aus losgeht?
Nee, ich dachte, die Leute, die mit ihrem Auto so über das Feld fahren,
ja,
und dann so den Hund hinterherlaufen lassen.
Das gehört
ja auch
verboten.
Gar nicht. Aber die so wirklich jedes Mal so ein Happening für den Hund draus machen, dass der irgendwo spazieren geht.
Ja, aber wenn du in der Stadt wohnst,
ja,
das willst du machen.
Ja,
aber dann hol dir keinen Hund.
Ja gut, aber hä? Nee, da muss ich jetzt ausnahmsweise mal widersprechen. Also ich meine, meine Eltern zum Beispiel haben jetzt oben am Feld gewohnt, die brauchen das mit Sicherheit nicht machen. Aber wenn du jetzt einen Hund hier holst und in der Stadt wohnst und dem Hund auch mal was bieten willst, außer Heroinspritzen.
Aber die das halt so, wirklich, bei denen ist das wie, ja, wie einkaufen. Also wirklich so richtig oft, regelmäßig.
Ja, der Hund muss halt 2-mal am Tag raus, was willst du denn machen?
Da muss man eine andere, also der kann doch auch mal noch ein
Laufband kaufen oder
ja,
was?
Ja, keine Ahnung.
Und dann schön bei Swift den Hund da mal ein bisschen.
Ja, aber weißt du, wie viele Leute, also da immer mit dem Auto rausfahren und dann da irgendwo illegal im Wald parken und keine Ahnung was?
Jo, Achim, komm, jetzt.
Nee, mir ist das suspekt.
Dir ist das suspekt. Ja, wir sprechen uns nochmal, weil bei Tobi steht jetzt auch bald ein Hundekauf an, würde ich sagen, im nächsten Jahr. Ist es soweit? Und da sprechen wir uns nochmal wieder.
Ja, bin ich auch gespannt. Also ich bin auf jeden Fall auch Team Auto nutzen.
Ja, auf jeden Fall. Es gibt doch nichts Schöneres, als mit dem SUV mit 8 Litern in den Wald zu fahren.
Aber doch nicht 7-mal die Woche.
Ja, also bei meinen Eltern zum Beispiel kann ich mal Insights geben. Ist das so, der morgendliche Spaziergang, der wird direkt vom Haus aus erledigt, weil da ist das eher so eine, ja, ich sag mal, Zweckerfüllung. Also der Hund muss sich halt bewegen. der Hund, der muss auch. Und da geht man dann direkt von zu Hause los, weil morgens ist man ja dann auch noch nicht so hyped, irgendwie was zu erleben. Und nachmittags fahren die dann immer, also das, halt, das sind halt 3 Minuten Fahrt, ne? Fahren die dann halt in den Wald.
Ja, da wird dem Hund dann was geboten. Tobi, ich bin mir sicher,
ja
ich sag dir, der Deutsche ist extrem penibel, wenn es um sein Haustier geht. Ich glaube, das könnte dein erster Shitstorm werden.
Meinst du?
Ja, ja. Ja,
ach, wenn
du
Quatsch.
Noch, jetzt sag doch mal vielleicht irgendwann noch mal, dass du gerne Katzen am Schwanz ziehst oder sowas und dann bist du endgültig raus.
Ja, also in China gab es übrigens auch Hunderestaurants, ne? Also das ist jetzt nicht nur so eine Urban Legend.
Wie?
Was?
Also, ja, also da gab es halt so, wir haben uns da abends einmal verabredet, um nochmal ein bisschen rauszugehen. Und da hat dann einer meiner Teamkollegen in die WhatsApp-Gruppe einen Vorschlag geschickt. Habe ich dann draufgeklickt, war ein Hunderestaurant.
Wie ein Hunderestaurant?
Ja, da konntest du halt Hund essen.
Ach so, ich hab das mit dem China jetzt nicht, habe ich jetzt nicht kontextualisiert. So, ja, ja. Ah ja, okay, ich verstehe. Also in China war dann, konnte man Hund essen. Ja, ich, ja, okay. Richtig. Ja, ist für uns natürlich immer ungewöhnlich, aber ich glaube da gar nicht so ein Riesending, ne?
Nee.
Ja, ich glaube nicht, ne?
Nee, ich dachte, das wäre eine Urban Legend.
Echt?
Ja.
Ja, okay.
Okay, da kann ich jetzt noch einen kleinen China-Insight erzählen. Bevor wir dann wieder hier zurückkommen. Und zwar habe ich auf dem Hinflug neben einem Deutschen gesessen, der auf einer Geschäftsreise war. Und zwar hat er für einen großen deutschen Autozulieferer gearbeitet.
Oh, der ist jetzt wahrscheinlich dann auch immer Economy wieder geflogen, der Mann, ne?
Ja, also der ist in der Tat Economy geflogen, wäre aber normalerweise nicht, weil ich bin ja Economy geflogen. Der wäre normalerweise Business geflogen, aber sein anderer Flug ist irgendwie gecancelt worden oder sonst irgendwas. Da musste der ganz schnell nachbuchen und da hat er nur noch einen Economy-Sitz bekommen, weil Business war voll.
Okay, also
übrigens
noch nicht.
Auch krass, wir sind beide mit, also offensichtlich, weil wir waren im selben Flieger, sind wir mit Air China geflogen. Und ich habe vorher, wie ich das immer versuche bei Flügen. Ich wollte vorher online einchecken, das war halt einfach nicht möglich, ne? Also die Website von Air China ist wirklich so wie so ein Fake-Online-Shop, die funktioniert vorne und hinten nicht. Und dann habe ich dann auch gedacht, ja gut, ne? Du setzt dich dann halt morgen in so einen Flieger, der fliegt dann halt so 10 Stunden und es klappt halt noch nicht mit der Online-Check-In.
Ja, aber muss man sagen, fanden wir auch relativ interessant. Wir haben ja mal ein Video gemacht zum chinesischen und deutschen Radmarkt und es ist so, dass die Chinesen, was das Thema Website angeht, auf jeden Fall da nicht so viel Wert drauf legen. Also da geht sehr, sehr viel und auch ziemlich krass schnell über E-Mail-Kontakt zum Beispiel. Mhm. Also da kannst du um jede Tages- und Nachtzeit erreichst du da irgendjemanden im Service bei so einer Fahrradfirma per E-Mail. Aber die Website sieht aus wie, weiß ich, mit einer Atari programmiert. Also das ist wirklich
witzig,
interessant.
Weil da hatte ich dann auch eine Service-Erfahrung, weil ich habe in Peking meinen Anschlussflug verpasst, weil die Immigration da zu lange gedauert hat.
Mhm.
Und da spricht halt wirklich nahezu niemand Englisch. Aber ich habe ruckzuck am Service-Schalter ein neues Ticket gekriegt. Also da mal Shoutout, ne? Hier, Flughafen Peking. Ja, anyway, nochmal zurück zu meiner Geschichte. Bevor ich damit weitermache, wann hattet ihr das letzte Mal so eine ungeplante soziale Interaktion? So zum Beispiel im ÖPNV oder sowas?
Ich bin vor 2 Wochen mit einem jungen Mann aus der Behindertenwerkstatt von Mainz nach Worms im Zug gefahren. Und der, also Shoutout, das war ein sehr, sehr netter Kollege. Wir haben 30 Minuten gequatscht und so über Fahrradtouren unterhalten. Also das war meine letzte ungeplante soziale Interaktion. Guter Mann.
Keine Ahnung.
Ja, exakt auf diese Reaktion wollte ich nämlich eigentlich auch raus, Tobi. Insofern danke fürs Becken, weil mir wäre es da ähnlich gegangen wie dir. Ich finde halt, dass das komplett, also ich meine, wir sind jetzt noch nicht so alt, aber ich finde, das hat halt komplett nachgelassen, weil jeder hat AirPods drin, jeder glotzt aufs Handy und ich gehe auch komplett so mit dem Mindset sozusagen auf eine Reise, dass ich mir vorher genug Kram runterladen muss, dass ich dann im Flugzeug mich 100% damit beschäftigen kann. Ich würde nie davon ausgehen, mich mit jemandem zu unterhalten.
Aber mit dem, also hat er dich angesprochen oder hast du ihn angesprochen? Wie kam
der? Ja, genau, also da war es halt so, ja, also erstmal, der hat dann auf Deutsch vorm Abflug noch relativ lange telefoniert, weil sein Kollege wohl etwas unerfahrener war als er in Sachen Reisen und Neubuchen, weil die hätten normalerweise auf demselben Flug sein sollen und der wurde dann auch gecancelt und der hat das dann wohl nicht so schnell hingekriegt, einen neuen zu buchen. Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, der sitzt jetzt hier so businessmäßig im Flieger, frage ich den halt mal, was er dann da wohl in China drüber arbeitet.
Mhm.
Und dann hat er mir dann eben erzählt, dass er aus der Autobranche kommt und turns out haben wir uns 2,5 Stunden unterhalten. Richtig krass.
Aber das muss ich jetzt sagen, hätte mich jetzt auch total interessiert, weil ich sag mal so, in der Autobranche geht's ja auch gerade aktuell ganz gut
genau,
ab. Und
genau.
Da hat er bestimmt was zu erzählen.
Richtig, ja. Und ich bin ja auch Auto interessiert. Und dann habe ich mir gedacht, so, das ist ja super interessant, mal jemanden kennenzulernen, der da wirklich Insights hat, mhm. weil ich habe immer das Gefühl, dass es super schwierig ist, sich aus den normal verfügbaren Informationen da so ein richtiges Bild draus zu machen, weil es wird ja immer gesagt, so die deutsche Autoindustrie, die hat so elektromarktmäßig komplett verkackt und genau. Da geht's richtig schlecht und so. Und dann wollte ich das mal von dem wissen, ob das wohl so ist. Turns out, ist so. Naja, anyway, die Geschichte, die ich eigentlich erzählen wollte, ist, dass der gesagt hat, dass es da auch relativ traditionelle Abendessen häufig gibt mit den Bossen der asiatischen Firmen. Und da wird dann auch gerne mal einer getrunken, weil, also nicht alle Firmen sind wohl so, aber viele werden da auch nach wie vor traditionell, dass das zu einem guten Deal dazugehört, dass man das dann auch in irgendeiner Form begießt. Aber dann ist es ja so, dass manche asiatische Menschen keinen Alkohol vertragen, weil denen da ein Enzym für fehlt, um das abzubauen. Und deshalb ist man da sehr schnell betrunken. Und für den Zweck stellen die Bosse sich dann Leute ein, die beim Abendessen neben denen sitzen, um denen das Gesicht zu wahren. Und die trinken dann für die.
Nein.
Ja, ja. Also da gibt es Leute, die sind angestellt nur zum Alkohol trinken.
Da habe ich ja beruflich doch noch eine Zukunft. Das könnte ja das neue Ding werden. Wenn die Autobranche da keine Jobs mehr hat, könnten die ja dann die Vortrinker werden quasi. Weil, also,
ja, Richard, ich gucke ja gerade auf mein Quaremont-Glas, was ich mal für irgendeinen Rennsieg habe ich das mal bekommen. Und da hatten wir auch mal für die Vakanze letztes Jahr, habe ich aus Praktikabilitätsgründen leider nicht mitgenommen, aber hatten wir eigentlich die Wette, dass du das wohl leer trinken würdest, wenn wir das mit Bier füllen.
Ja, das würde ich machen. Also ich bin ja auch ein extrem schlechter Trinker, muss man jetzt auch mal sagen. Also ich brauche da gar nicht so die Klappe aufreißen. Ich vertrage gar nichts und wenn, dann sehr wenig. Ja, also ich glaube, ich wäre da kein guter Vortrinker, das kann man schon mal sagen. Aber ich finde, wir haben jetzt die ganze Zeit hier so ein bisschen rund ums Thema Offseason und Trainingsgestaltung und sowas geredet. Ich würde gerne eine neue Sport-Soforthilfe, die so auch was im Entferntesten mit dem Thema, okay, eigentlich im Direktesten, mit dem Thema, wie trainiere ich richtig, zu tun hat. Deswegen einmal Trailer ab.
Radio RTW Sport Soforthilfe. Kommjagd, Arschwasser, Beziehungskrise, Sitzpickel oder Kaufsucht. Du machst Sport und hast ein Problem, wir kümmern uns drum.
Und zwar hat uns eine Nachricht vom lieben Vincent erreicht. Vincent benötigt dringendst unsere Hilfe bei folgendem Thema. Er hat im Rahmen seines Studiums mit neu gewonnenen Freunden angefangen, extrem viel im Triathlon-Bereich zu investieren. Also er ist hier schwimmen, hier laufen und natürlich auch Rad gefahren. Und in den letzten Jahren haben die Jungs Jungs und Mädels, sehr viel zusammen trainiert. Und das war aber eher auf so einer locker lustigen Ebene. Und er möchte jetzt seinen inneren Richie zu sportlichen Höchstleistungen hinsteigern, weshalb er nächstes Jahr eine Langdistanz in Angriff nehmen möchte. Und jetzt fragt er uns, ob wir denken, weil seine Freunde nicht mitziehen bei dieser Langdistanz, ob wir ihm empfehlen würden, strukturiert sein Training herunterzuspulen oder weiterhin chaotisch mit Freunden nach Lust und Laune im Lande herumzusporteln. Tobias Knaup, Ihre Einschätzung im Rahmen der Sport-Soforthilife.
Ja, wenn er so ambitioniert ist, eine Langdistanz machen will, ja, es ist schwierig. Also müsste ich sein Talent also auch in Leistung sehen. Also okay, wie talentiert ist er? Kann er einfach mal so eine 180 mit dem Fahrrad wegziehen oder nicht? Weil wenn er richtig Talent hat und das auch mit Spaß geht, dann würde ich auf jeden Fall sagen, ey, bleib dabei mit deinen Kumpels halt nach Lust und Laune zu trainieren. Vielleicht pro Sportart eine seriöse Einheit in der Woche. Ich glaube, das reicht. Also kommt auch ein bisschen drauf an, wann der Wettkampf ist. Aber ich denke mal, selbst eine Spaß-Triathlon-Gruppe wirst du mal dazu motiviert bekommen, am Wochenende mit dir eine 200 zu fahren, um dich aufs Radfahren vorzubereiten. Ich denke, wenn man kontinuierlich immer so 10, 15 Kilometer joggt pro Einheit, wie lange dauert das, Richard, wenn man ein ordentliches Tempo läuft?
Weiß ich nicht. Stunde oder so.
Ja, das hat man ja.
Ja. Ja, also
Schwimmen ist, glaube ich, immer so das größte Manko und da weiß ich glaube, da habe ich kein Talent. Also ähnlich so wie du.
Dann könnten die Freunde ja rutschen gehen, während er trainiert, ja, zum Beispiel.
Das geht natürlich auch.
Das geht auch. Ja, aber ich halte mich mal noch zurück. Max, was wäre dein Tipp?
Also bei mir geht es in die Richtung vom Tobi. Ich würde auf jeden Fall sagen, ganz normal das Training mit den Freunden beibehalten, weil die werden ja dann auch wahrscheinlich nur in einer Disziplin trainieren, oder? Also die fahren ja nur Fahrrad.
Nee, die sind alle zusammen im Triathlon, aber eher so aus Spaß. Also die machen alles zusammen.
Ach so, das sind keine Fahrradfreunde, sondern sind Triathlonfreunde.
Genau, ja, ja.
Ah, okay, dann klappt das
nicht
so gut.
Ist natürlich schon grundsätzlich erstmal schwierig, ne? Ist klar.
Ja, menschlich schwierig.
Ja, menschlich aber, schwierig, aber ansonsten, naja.
LG. Aber also ich normalerweise wäre mein Tipp gewesen, ich komme hier schon komplett ins Stottern, dass man die Radeinheiten dann gemeinsam gemacht hätte und den Rest dann heimlich noch on top, aber das funktioniert ja jetzt nicht. Also ganz ehrlich, ich würde da nicht spezifisch für trainieren, ne? Weil ich muss jetzt auch mal ganz klar sagen, glaube ich, bekomme ich wahrscheinlich auch nicht die positivste Rückmeldung für, aber ich finde, dass im Hobbysportbereich ist strukturiertes Training komplett überbewertet.
Ja.
Also wir bekommen da ja auch ab und zu E-Mails zu und ich denke, ihr werdet da wahrscheinlich noch im Laufe eurer YouTube-Karriere sehr viel mehr E-Mails zu bekommen haben, dass man doch mal vielleicht über Trainingsplan oder sonst irgendwas reden sollte. Und ich finde, es ist alles komplett überbewertet in dem Bereich, wo man bei weitem nicht austrainiert ist.
Ja, ich habe mir da ein bisschen länger drüber Gedanken gemacht, über die Nachricht von Vincent, weil ich finde, also ich meine, ihr habt es quasi vorweggenommen, dass das eine das andere überhaupt nicht ausschließt, meiner Meinung nach. Weil man kann ja sowohl mit seinen Freunden trainieren und dann einfach jede Trainingseinheit noch ein bisschen zum Beispiel länger Radfahren, noch ein bisschen länger schwimmen, noch ein bisschen länger laufen. Also ich finde nicht, dass das eine das andere ausschließt.
Beim Schwimmen macht ja sowieso jeder sein Ding, oder?
Genau.
Also ich weiß ja, ich habe noch nie Schwimmtraining gemacht, aber macht man da irgendwie so zusammen, so Bahnen aufzuhalten?
Ja, kann man
halt
schon machen.
Okay. Windschattenschwimmen.
Ja.
Richtig Spaß.
Genau, ja, ist super. Nee, also das wäre jetzt erstmal so mein erster Take. Also, und dann, was du gerade gesagt hast, oder daran anknüpfend, Max, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, dass dieses Strukturelle auch im Amateurbereich auf jeden Fall überschätzt wird, denn so traurig es klingt, aber also es ist schon so, dass Volumentraining jetzt gerade im Hinblick auf eine Langdistanz ist schon einfach so der ausschlaggebende Punkt. Also wenn der, Vincent, wenn du jetzt meiner Meinung nach, sagen wir mal, ihr trainiert in eurer Hobbygruppe 8 Stunden die Woche und du sagst eben, ich möchte nächstes Jahr eine Langdistanz machen, dann nimm doch die 8 Stunden Training einfach mit deinen Kumpels oder mach halt wegen mir 6 Stunden draus und dann machst du nochmal 6 Stunden alleine oben drauf. Dann kannst du einerseits den Spaß beibehalten und in den anderen Einheiten schraubst du einfach das Trainingsvolumen ein bisschen nach oben oder machst dann wegen mir auch mal die ein oder andere strukturiertere Einheit. Aber da jetzt die soziale Interaktion aus den Augen zu lassen, nur wenn man eine Langdistanz macht, ich glaube, da bist du am Ende wahrscheinlich bei der Langdistanz erfolgreicher, wenn du das so machst. Und ja, das klingt jetzt alles so ein bisschen so Bro-Science-mäßig, was wir jetzt da gerade so von uns geben. Also so dieses, ja, es ist alles Quatsch und so. Ich meine, es ist halt nachgewiesenermaßen kein Quatsch. Also natürlich wirst du am Ende besser sein, wenn du komplett strukturiert trainierst. Aber trotzdem ist es meiner Meinung nach auch komplett überbewertet. Also wenn du in der Lage bist, dich intrinsisch zu motivieren, weißt du, dann brauchst du meiner Meinung nach kein krass durchstrukturiertes Training.
Also ich glaube, wenn man so ein paar Basics sozusagen schon für sich selber gelegt hat, dann funktioniert das sehr gut ohne Plan. Also was zum Beispiel für mich mein Hauptlerneffekt war, als ich mit Radsport angefangen habe, und da bin ich auch mal interessiert, wie das bei euch so war, aber war, dass ich das Langsamfahren lernen musste.
Mhm.
Weil ich bin halt früher auch am Anfang, als ich im Veloclub Neuwied, der ersten Trainingsgruppe, der ich angehört habe, gefahren bin, ich halt jedes Mal nach Hause gekommen, ich war komplett am Arsch. Also es gab keine Trainingseinheit, wo ich nicht eine Handvoll Mal völlig am Limit war, und das war für mich auch komplett normal und ich habe mich da auch gar nicht irgendwie für motivieren müssen, sondern es war halt für mich klar, wenn wir einen Anstieg hochfahren und der ist länger als 30 Sekunden, ja, da zählt halt, wer als erster oben ist.
Ja, auf jeden Fall. Ja, die finde ich auch bis heute faszinierend, wie man sich dafür motivieren konnte am Anfang. Also wenn mir jetzt heute jemand sagen würde, du musst dich 4-mal die Woche komplett töten auf dem Fahrrad, dann würde ich direkt aufhören.
Ja, aber das, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man mit Anfängern fährt oder einfach nicht so in dem Hobby-Radfahren erfahrenen Leuten, ist das ja eigentlich immer so.
Ja.
Also fast immer so.
Ja, ja.
Würde ich dass auch sagen. Die mega bereit sind, sich zu quälen.
Ja, auf jeden Fall. Also die Bereitschaft ist höher. Aber ich glaube, dass wenn man jetzt noch nicht so viel und so lange Sport gemacht hat, dass viele Leute dann sagen, ja okay, das ist ja Sport machen, das, da muss ich mich ja auch spüren. Mhm. So
ja, auf jeden Richtung. Fall, dieses Langsamfahren, das muss ich lernen, weil ich kann mich noch daran erinnern, als ich die ersten Leistungstests gefahren bin, hat sich da so stoffwechseltechnisch, obwohl ich dann schon eine Weile im Radsport drin war, ehrlich gesagt gar nicht mal so viel getan. Also sprich, bei niedriger Leistung hatte ich immer noch super viel Laktat und normalerweise hätte ich da eigentlich viel ökonomischer sein müssen und deutlich niedriger Laktatspiegel haben sollen. Und das lag halt einfach daran, dass ich halt entweder im Windschatten gefahren bin oder halt all outs ungefähr.
Mhm.
Und so alle Übergangsbereiche zwischendurch waren schlecht trainiert. Und das wäre jetzt so mein Haupt-Takeaway jetzt zumindest fürs Radfahren, weil für Schwimmen und Laufen, muss ich ehrlich sagen, kann ich jetzt gar nicht beurteilen. Aber dass man da auf jeden Fall eine Einschätzung für sich finden sollte, wo so ganz grob seine Trainingszonen liegen. Also dass man zumindest 3-4 Sachen kennt. Also ein Bereich, wo man wirklich komplett im aeroben Bereich ist, dann vielleicht so ein Übergangsbereich zwischen aerob, anaerob, dann sollte man ganz grob wissen, wo dann die Schwelle liegt und was drüber ist. Also wenn man die Bereiche für sich selber mal mit Tests rausgefunden hat, dann weiß man das grob. Und da kann man zum Beispiel, um seine V2 Max zu testen, kann man zum Beispiel einfach mal 3 oder 5 Minuten All-Out fahren und gucken, wie viel Watt man da so treten kann. Und für Schwellenleistungen kann man 20 Minuten fahren, da gibt es dann Formeln, wie man das ausrechnen kann. Aber das wird mir dann ehrlich gesagt schon reichen, um eine eigene Einschätzung zu haben.
Ja, und ich finde, wenn man das, was du gerade sagst, finde ich ein guter Punkt dahingehend, als dass man dann auch das Training mit den anderen ganz gut quantifizieren kann. Also dann kann man, also man kann sowohl die Quantität als auch die Qualität dann bewerten, weil da würde ich dann auch mal so ein bisschen drauf achten. Also sagen wir mal, du machst jetzt irgendwie 10 Trainingsstunden die Woche. Und es ist halt so, dass die 6 Stunden, die du mit deinen Freunden trainierst, halt immer komplett dieses All-Out-Prinzip ist, dann würde ich auf jeden Fall den Rest einfach nur komplett ruhig machen oder vielleicht sogar 2 Stunden von dem All-Out-Geballer mit den Freunden wegnehmen und dann noch 2 ruhige Stunden draufpassen. Also das ist halt so diese Verteilung, einfach grob passt. Und ich glaube, dass das, ja.
Ist das nicht diese 40-60?
40-60? Regelung von der Intensität? Ah, würde ich, also 40-60 schon sehr, sehr intensiv, also würde ich jetzt vielleicht gerade im Winter.
Also 60% ruhig und 40%
weniger. Würde ich im Winter vielleicht sogar schon ein bisschen weniger auf jeden Fall machen. Ja, aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, wir sind uns alle einig, eine gute Trainingsgruppe ist Gold wert und die würde ich auf keinen Fall für persönliche Ziele außer Acht lassen, oder?
Exakt.
So machen wir das. Das war
Radio RTW Sport Soforthilfe.
Ja gut, also Vincent, vielen Dank für die Einsendung. Schönes Thema. Und auch danke an die anderen Einsender. Da haben wir jetzt schon so einen kleinen Pool aus Sport-Soforthilfen, die wir in den kommenden Folgen mal aufgreifen können und schickt uns da gerne eure Fragen zu. Da wissen wir auch, was die Hörerschaft so beschäftigt. Jungs, sollen wir langsam zur Service-Rubrik kommen?
Ja, machen wir mal schön einen Wegservicen hier gegen Ende. Ich glaube, es ist auch relativ voll diese Woche. Ja, gibt einige Sachen zu verkünden.
Denn wir von RTF haben quasi auch so eine Art Soforthilfe, aber fürs Fahrrad, denn
das ist eine Überleitung, ey.
Es gibt ja das Format Pimp My Bike und wir kriegen echt wirklich wöchentlich Nachrichten, ob es da noch eine neue Folge gibt, wann es weitergeht, wie man sich bewerben kann. Tausende Bewerbungen.
Dann muss der Tobi erstmal Bike24 wieder ein paar Euros aus den Rippen leihen.
Ja, die Verhandlungen waren zäh, aber wir haben es tatsächlich geschafft, noch eine Folge für dieses Jahr zu machen und das wollte ich hiermit verkünden. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie kann man daran teilnehmen? Und wir haben uns das so gedacht, damit Bike24 auch natürlich ein bisschen was davon hat, dass das Ganze über den Bike24 Newsletter läuft. Das heißt, wir packen den Link in die Shownotes, da kommt ihr dann zum Newsletter. Wenn ihr schon beim Bike24 Newsletter angemeldet seid, dann braucht ihr nichts weiteres machen, außer eben den Newsletter zu verfolgen. Ihr könnt euch noch dort anmelden bis zum 10.11. und dann am 11.11. um 11.11 Uhr, sage ich jetzt mal, kommt der Newsletter raus. Und dort gibt's dann ein Formular, wo ihr euch eben bewerben könnt. Das sind ein paar Fragen zu euch, zu eurem Fahrrad. Genau, und das läuft dann bis zum 16.11. Und danach werden wir 10 Kandidaten per Zufallsgenerator auslosen und ebenfalls nochmal von der Community abstimmen lassen, welches Fahrrad dann final gepimpt wird. Also Max, du darfst auch gerne mitmachen. Du hast ja, glaube ich, noch so ein altes Cipollini Saeco kennen, oder?
Der ist Radsportmillionär, der kriegt hier gar nichts.
Ja, aber das, da muss ich mal privat an dich herantreten, Tobi.
Okay. Aber ja, wir hoffen, dass wir das für dieses Jahr noch über die Bühne bekommen und dass wir eben eine weitere Folge machen. Ja, alle Infos, wie man sich bewirbt, stehen in den Shownotes.
Perfekt. Also, Pimp My Bike geht in eine weitere Runde. Genau, dann haben wir einmal
das.
Finde ich
auch eine geile Rubrik. Macht mir Spaß zu gucken.
Ja, finde ich auch gut. Und das macht selbst mir Spaß, weil das ist was, da ist der kleine Knaubi immer ganz begeistert, wenn hier die neuen Fahrräder reinkommen, wenn er sich da mal schön ins Internet zurückziehen kann und da so Sachen raussuchen kann. Da werde ich hier immer geupdatet, was man sich jetzt überlegt hat und was da wieder gefrickelt werden muss. Das macht immer Spaß, das nachzuvollziehen.
Ja, vielleicht lernst du da nochmal was.
Ja, das weiß ich nicht. Da bin ich mir jetzt gerade unsicher. Ja, genau. Zweites Ding in der Service-Rubrik ist vielleicht unser Ryzen-Gewinnspiel, für das wir uns extra eingewogen haben. Mhm. Also die es nicht mitbekommen haben. Die Frage war ja, wer von uns nimmt in der Off-Season am meisten zu? Und dann wird Ryzen dreimal 500 Euro als Gutschein raushauen an die Gewinner und Gewinnerinnen. Und ich sag mal so, die meisten haben auf Max getippt. Ob das stimmt, das kann man ja jetzt nachvollziehen. Wir droppen jetzt einmal unsere Gewichtszunahmen. Also, Richard Weinsheimer hat aufgrund seiner langen Krankheit 150 Gramm abgenommen. Stark. In den 3 Wochen.
Ich habe auch nochmal verglichen, ich habe ganze 500 Gramm zugenommen.
Das ist wirklich so schwach. Und Max, wie sieht's bei dir aus? Komm, reiß es raus.
Ja, ich habe den Contest gewonnen, aber leider auch nicht so ganz zufriedenstellend. Ich habe 700 Gramm zugenommen.
Ja, gut. Also alle, die auf Max getippt haben, sind damit jetzt im Lospott für den Sieg und die Gutscheine. Ich muss sagen, Jungs, ich bin ein bisschen enttäuscht von unserer Performance. Also ich habe es mir, als ich krank geworden bin, schon fast gedacht, weil dann verliere ich ja auf jeden Fall Muskelmasse und werde dadurch leichter. Der Max ist jetzt auf einmal so ein Heisi, der gar keine Winterpause mehr macht. Und ja gut, genau, bei dir muss man sagen, du bist ein Mann, der lebt aus der Excel-Tabelle. Ne? Da gibt's keine Ausreißer nach oben oder nach unten.
Nee, es ist echt krass, wie ich mein Gewicht einfach komplett halte.
Ja.
Also seitdem ich aufgehört habe, kein Gramm zugenommen, kein Gramm abgenommen.
Ja.
Einfach gehalten.
Tobi, du würdest mir in jeder Gewichtsklasse gefallen. Ich mach da keinen Unterschied.
Aber Thema ab und zunehmen muss ich eine kleine Korrektur anbringen. Und zwar habe ich ja in der letzten Folge diese Kalorientheorie, sag ich mal, Abnehmtheorie wiedergegeben, wo afrikanische Ureinwohnervölker analysiert wurden und mit westlichen Populationen verglichen worden sind. Und da muss ich echt jetzt sagen, ist nicht so 100% richtig, weil Professor Dr. Dieter Böning hat in der Zeitschrift für Sportmedizin sich diesem Artikel angenommen und wir verlinken den auch mal in den Shownotes. Und ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, aber die Ergebnisse aus der Studie waren wohl nicht so 100% valide. Aufgrund von, ja, nicht 100% richtigen Annahmen oder Messwerten und so weiter. Insofern, es kommt definitiv sehr darauf an, was man isst, aber der Umsatz durch Sport, der spielt dann wohl doch eine höhere Rolle, als das von mir in der letzten Woche verzapft wurde. Insofern, das muss ich auf jeden Fall noch kurz zitieren. Endet der deutsche Prof endet dann seine Ausführung damit: leider hat sie ein großes Presseecho ausgelöst, also dieses Studio, dürfte noch eine Weile überleben. Die Couchkartoffeln fühlen sich bestärkt. Schade. Fand ich ein schönes Schlusswort.
Couchkartoffeln.
Die Couchkartoffeln, er wollte eigentlich sagen Couch Potatoes und hat sich dann aber gedacht, nee, komm, einen ganz englischen Begriff kann ich jetzt hier als deutscher Professor, kann ich das jetzt hier auch nicht einfliegen lassen. Und dann hat er sich für die Hybrid-Variante hat er sich entschieden, hat er Couch-Kartoffel draus gemacht. Kartoffel. Ja, aber es ist doch eigentlich... Ja, ist doch eigentlich eine gute Nachricht, oder? Aber das ist dann, also, ja, dass man auch so ein bisschen belohnt wird fürs Sport
Arbeit,
machen.
Exakt, Arbeit wird dann eben doch belohnt.
Ja, also, ich glaube, das kann man mal so stehen lassen. Sonst noch was für die Service-Rubrik, oder war es das für diese Woche? War es, oder?
Nee, von mir Ja, oh, das warst du.
Perfekt. Da haben wir das doch. Maximilian, dann wünsche ich dir einen tollen Tag in der Universität. Lern schön was, nimm was mit und dann kannst du vielleicht dann auch in Zukunft die Studien gleich da selber mal korrigieren und nicht hier so einen Quatsch in den Podcast mitbringen.
Genau.
Ja,
also und mein Job bleibt dann weiterhin die Couchkartoffel.
Richtig.
In der Studie.
Und ich, wie gesagt, werde Ultraläufer. Einziges Problem, was ich ja noch sehe, das mit den Stöcken, das sieht so scheiße aus mit diesen Hiking-Stöcken. Ich glaube, ich
ja, mit den Füßen. Mit den Füßen. Da wurden mir ja einige Videos in die Timeline gespielt, wie die Füße dann auch aussehen.
Ja, mir fehlt jetzt auch schon wieder ein Zehennagel nach meinen ersten beiden Laufeinheiten. Das ist sau eklig. Das muss man schon sagen. Also da doch lieber Radfahren. Naja, bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.